Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Rupp, vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Welche Ziele hatte die Aufklärungsarbeit der DDR-Geheimdienste im Ausland?
DDR-Geheimdienste erst einmal bestanden im Grunde nur aus zwei. Das eine war der Nachrichtendienst der Armee und das andere war der zivile Nachrichtendienst, die Hauptverwaltung Aufklärung, die im Ministerium für Staatssicherheit untergebracht wurde. Hier muss man hinzufügen, dass diese beiden Auslandsnachrichtendienste erst relativ spät entstanden sind. Denn beim Aufbau der DDR konzentrierten sich die Geheimdienststrukturen vor allem erst einmal um den Schutz der DDR im Inneren. Und dieser Schutz, der war auch dringend notwendig, weil hier ständig von Seiten nicht nur der Bundesrepublik, sondern vor allem von Seiten der Vereinigten Staaten, aber auch von Großbritannien, die Franzosen waren weniger aktiv, nicht nur Spionageaktivitäten gegen die jungen, sich in der Entwicklung befindenden Strukturen der DDR stattfanden, sondern auch knallharte Sabotageakte. Sabotageakte, die viele Verletzte und Tote gefordert haben. Brücken wurden in die Luft gesprengt, Züge wurden in die Luft gesprengt, Fliegengleise wurden in die Luft gesprengt, Züge entgleisten, Produktion von Lebensmitteln wurden vergiftet, etc. etc. Wer glaubt, das sei jetzt alles kommunistische Propaganda, der soll sich bitte bei einem ehemaligen Mitarbeiter des amerikanischen Außenministeriums informieren. Das Buch ist, der hat sehr gut darüber das alles sehr genau niedergeschrieben. Das war William Blum, leider vor kurzem gestorben. Er ist ein großes, dickes Buch, gibt es auch in Deutsch. Der englische Titel ist The Killing of Hope. Der deutsche Titel ist William Blum, Killing of Hope, findet man den deutschen Titel, ist in einem Frankfurter Verlag erschienen. Und dort zählt er genau auf, was die US- und deutschen oder alliierten Geheimdienste an Sabotageakte gegen die DDR durchgeführt haben und welche auf deutscher Seite, also BRD-Seite damals, die Organisationen waren, die im Auftrag der CIA in Kooperation mit CIA und anderen westlichen Geheimdiensten gegen die DDR operiert haben. Also an herausragender Stelle ist da zum Beispiel die KGU zu sehen, also hört sich Kampfgruppe gegen die Unmenschlichkeiten. Denn die DDR hatte ja kein Existenzrecht dem Verständnis dieser Leute, sondern bestand nur aus Kommunisten. Und wir bekannterweise fressen die ja kleine Kinder zum Frühstück. Und also hier sollte man an dieser Stelle vielleicht auch noch auf einen anderen grundsätzlichen Unterschied zwischen den beiden Geheimdiensten und Geheimdienststrukturen aus der DDR und der Bundesrepublik hinweisen. In der DDR setzten sich die Geheimdienste zusammen, erst einmal aus Leuten, die zurückkamen aus dem Exil, die zurückkamen mit der Roten Armee, Deutsche, die geflüchtet waren, beziehungsweise Deutsche, die im Sicherheitsdienst der Kommunistischen Partei gearbeitet haben, beziehungsweise Leute, die im KZ überlebt haben. Die setzten ursprünglich hier, die waren die Kader der neuen Sicherheitsabteilung in der DDR. Und im BND waren es diejenigen, die sie vorher ins KZ gebracht haben, diese Leute. Dort waren halt eben, oder die gegen die Sowjetunion gekämpft haben, alte Nazis, alte Gestapo-Leute, die diese, wie ich es eben sagte, die Leute ins KZ gebracht haben, gefoltert haben, die wurden im BND wieder angestellt, unter General Gehlen, mit Unterstützung natürlich der Amerikaner. So, das ist also mal ein grundsätzlicher Unterschied und er gibt auch schon Auskunft darüber, über die Zielsetzung. Herr Simon, hatten Sie ja gefragt, die Zielsetzung des DDR-Geheimdienstes im Vergleich zu der Zielsetzung des bundesrepublikanischen BND-Geheimdienstes. Der war, die DDR möglichst schon im Entstehen zu sabotieren, zu unterwandern, zu zersetzen, über die unterschiedlichsten Kanäle, sei es über falsche, heute würde man sagen Fake News, das zum Beispiel über RIAS dann in die DDR ausgestrahlt wurde, dass es zum Beispiel jetzt ab morgen keinen Zucker mehr geben würde. Und tatsächlich gab es dann ab dem nächsten Tag, waren alle Läden leer gekauft, ja, weil es keinen Zucker mehr gab, weil jeder die Nachricht gehört hatte und gedacht, oh, muss man unbedingt, naja, da waren schnell die Regale leer. Und das wurde dann wiederum als Beweis dafür gebracht und wieder in westdeutschen Fernsehen, oder damals war noch das Fernsehen nicht so sehr bekannt, aber Bilder gezeigt in den Medien über leergefegte Regale. Nicht einmal mehr Zucker gab es in der DDR, obwohl es in der DDR genug Zuckerrüben angepflanzt wurde. Aber mit solchen Sachen wurden unter anderem auch gearbeitet. Also nicht nur Sabotage im Sinne von Lebensmittelvergiftungen, Züge in die Luft sprengen, Brücken in die Luft sprengen oder sonst was.
Berlin galt ja zu dieser Zeit als Spionagehochburg. In welchem Kontext steht dieser Ruf mit dem Mauerbau im Jahr 1961?
Die Mauer wurde nicht gebaut, um die Spionage einzudämmen. Also Spionage Angriffe, die reinen Spionageangriffe und auch diese Sabotageangriffe schon recht gut im Griff. Da funktionierte die Abwehrarbeit bereits und natürlich auch dann schon die Aufklärungsarbeit. Nämlich die HVA, da existierte dann damals schon, also die Auslandsspionage. Sondern der Mauerbau hatte ein, wie gesagt, er war nicht so sehr der Schutzwall gegen den Faschismus, sondern er hatte den anderen Grund, wirklich den Grund, der auch im Westen als solches korrekterweise gegeben war. Man wollte das Ausbluten der DDR verhindern. In der DDR gab es hervorragende Ausbildung, aber die Löhne waren nicht hoch. Die Löhne waren deshalb nicht hoch, weil es billige Arbeit, billige Wohnungen und andere Sachen gab. Und ganz einfach, weil die Arbeitsproduktivität in der DDR noch niedriger war, weil die ganzen Maschinen die Russen haben, muss man auch sagen, praktisch die DDR-Industrie, das, was noch da war in der DDR damals, haben die geplündert, haben es mit nach Russland genommen und dort wieder aufgebaut. Kann man ihnen auch nicht verdenken. Die Deutschen haben ja alles kaputt gemacht. Im Vergleich dazu haben die Amerikaner mit ihrem Marshall Fund Geld in die Bundesrepublik gespült, weil sie hier ihrerseits einen Schutzwall gegen den Kommunismus aufbauen wollten. Ja, und der war natürlich cleverer, ging ohne Mauer. Und das kam ja dazu, dass sogar die Briten damals die Bundesrepublik sehr mit großem Neid beobachtet haben. Denn die Deutschen, auch im Westen waren die ganzen Industrien kaputt gebombt. Und die neuen Maschinen, die wurden hauptsächlich in den USA gekauft. Die hatten eine viel größere Arbeitsproduktivität, also als die Industriemaschinen in Großbritannien. Ja, die arbeiteten noch mit den alten. Und ich darf nur daran erinnern, in der Bundesrepublik gab es schon keine Essensmarken mehr. Da gab es in England immer noch Jahre danach Essensmarken, weil die Versorgung nicht klappte. Also hier wurde sehr viel Geld von den Vereinigten Staaten in die Bundesrepublik gepumpt, um auf ihre Art ein Bollwerk gegen sozialistische Einflüsse vom Osten zu schaffen.
In den 1950er Jahren gab es ja in Deutschland eine ganze Reihe von Prozessen gegen Aktivisten der Kommunistischen Partei. Und zugleich gab es auch in den Vereinigten Staaten eine sogenannte, den McCarthyismus. Und Sie haben vorhin ja geschildert, wie die westlichen Mächte versuchten, die DDR zu infiltrieren. Gab es denn auch Versuche von Seiten der DDR oder der sowjetischen Geheimdienste, zum Beispiel in der BRD aktiv zu werden? Sind diese Aktivitäten der kommunistischen Organisationen in diesem Kontext zu sehen oder waren das authentische Bewegungen von politischen Menschen?
Also erst einmal, die KPD wurde ja in den Ende der 50er Jahre wurde die ja verboten als politische Partei. Und was heute weitgehend vergessen wird, überhaupt, das ist im Gedächtnisloch der offiziellen Mainstream-Medien und Politiker schon längst entsorgt, dass damals 110.000 politische Prozesse gegen Mitglieder der DKP geführt wurden. Und etwa 30.000 von diesen Prozessen endete darin, dass Leute ins Gefängnis gesteckt wurden. Andere sind dann mit Geldstrafen etc. davongekommen. Also 110.000. Also wenn man von wegen politischer Verfolgung immer nur auf die DDR schaut, sollte man diesen Teil der politischen Verfolgung in der Bundesrepublik nicht vergessen. Und mir hatte zum Beispiel der Sohn einer damaligen kommunistischen Abgeordneten im Bundestag, die dann vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht verurteilt wurde, wegen ihrer Mitgliedschaft in der verbotenen KP, nochmal zu 2-3 Jahren Haft verurteilt wurde, hatte mir das Urteil geschickt, mit der Urteilsbegründung ins Gefängnis, wo ich damals saß, weil ich nämlich auch vom Oberlandesgericht in Düsseldorf verurteilt wurde. Da gab es eine gewisse Parallele. Und war eine Stelle, dass dasselbe Gericht diese Frau, diese Genossin, schon 1937 unter der Nazi-Herrschaft bereits verurteilt hatte. Und auf dieses Urteil bezieht sich dann dieser Richter in der Bundesrepublik und sagt, sie hätte ja anscheinend nichts gelernt. Und fand das, weil sie immer noch in der Kommunistischen Partei war, fand sie das sogar erschwerend für das Urteil. Ja? Das muss man sich vorstellen, mit welchen Mentalitäten auch dort gearbeitet wurde. Alles heute unterm Tisch, wie gesagt, im Gedächtnisloch der Bundesrepublik verschwunden. So, aber Herr Simon, Sie wollten eigentlich mit Ihrer Frage in eine andere Richtung, ob diese Demonstrationen gegen die Wiedereinführung der Bundeswehr, gegen die Remilitarisierung der Bundesrepublik etc. etc., ob die alle vom Osten gesteuert waren. Nein, da hat sicher der eine oder andere mitgewirkt, aber das waren Mitglieder der Kommunistischen Partei oder ehemalige Mitglieder der Kommunistischen Partei, die war ja verboten, die durften ja nicht offiziell gar nicht mehr als Kommunisten nennen, aber man gibt ja seine Gesinnung jetzt nicht an der Garderobe ab, nur weil der Staat sagt, die Kommunistische Partei ist verboten. Und die haben gesehen, in welche Richtung die politische Entwicklung geht und sind dagegen natürlich auf die Straße gegangen. Und dass das alles jetzt von Osten gesteuert wird, natürlich nehme ich an, ich weiß es nicht, ich bin kein DDR-Historiker, nehme ich an, dass auch hier Unterstützung geleistet wurde. Aber sowas aus der DDR insgesamt zu mobilisieren, wäre schlecht möglich gewesen.
Basierend auf Ihren Erfahrungen im NATO-Hauptquartier, wie beurteilen Sie die Strategie der NATO, die Kriegsszenarien, die im NATO-Hauptquartier entwickelt worden sind, gegen die Sowjetunion in den 1970er, 1980er Jahren?
Die NATO-Strategie ab der Mitte der 70er Jahre war dann die Strategie der Flexible Response. Das hieß also, im Falle eines militärischen Konfliktes, wobei man sagen muss, damals hat auch von der NATO keiner an einen Angriff gegen Russland als solches gedacht. Also ein Unternehmen Barbarossa, ja, vergleichsweise mit dem des Nazi-Krieges, eine geplante Invasion, in der alle mitmachten, war strukturell in der NATO nicht möglich. Ganz einfach, weil die NATO da auf dem Konsensprinzip, nach dem Konsensprinzip funktionierte und es immer und nicht nur ein Land, sondern viele Länder gegeben hätte, die gegen einen solchen Angriffsplan gegen Russland, gegen Sowjetunion gewesen wären, weil sie genau gewusst hätten, da gehen wir drauf, ja, wir werden das Schlachtfeld. Denn die russische Doktrin war, die sowjetische Doktrin war wiederum, dass, und das habe ich nachgelesen, auch in unseren NATO-Dokumenten wurde das in MC-161 wurde das zum Beispiel aufgeführt. Die russische Doktrin war, wir werden nicht angreifen und erst recht und nie eine Nuklearwaffen als erste einsetzen. Wenn es aber zum Krieg kommt, dann wird er nicht wieder auf sozialistischem Boden stattfinden, sondern dann tragen wir ihn mit Macht in die Region, woher der Krieg kommt. Ja. Also wenn es zu einem Konflikt, bewaffneten Auseinandersetzung gekommen wäre, das wusste eben die NATO auch, dann würden die sowjetischen Einheiten mit Macht eben auch aus der Bundesrepublik, aber auch von Tschechien etc. nach vorne willen, um den Krieg auf deutschem Boden auszutragen zum Beispiel. Ja. Und deshalb wäre ein Angriffsplan, also ein Kriegsplan so à la Barbarossa einfach nicht möglich gewesen in der NATO. Für die Amerikaner war aber dann, wenn es zu einem solchen Krieg kommt und die Sowjets mit ihren Panzerkolonnen oder mit Macht nach vorne drängen, dann müssen wir als erstes, und das war eben Teil der Flexible Response, dann halten wir uns die Eskalationshoheit vor, wir machen, und dann setzen wir als erstes Nuklearwaffen ein. Ja. Das konnten sie natürlich auch nicht wieder auf deutschem Gebiet machen, weil da die Deutschen dagegen protestiert hatten. Obwohl ursprünglich war das sogar vorgesehen mit diesen nuklearen Landminen da in dem sogenannten Fulda Gap. Aber das wurde den Deutschen dann auch wiederum zu heiß. Auch mit der nuklearen Artillerie, die halt eben, die stand ja nicht direkt an der Grenze, sondern die hätte halt eben auch auch Westdeutschland vernichtet und nicht nur die DDR, unsere Landsleute in der DDR. Deshalb wurden diese amerikanischen Honest John gehörte auch dazu, das war eine nukleare Kurzstreckenrakete, wurden nach und nach alle eliminiert. Und im Rahmen dieser Strategie der Flexible Response sollten dann diese nuklearen Erstschläge hauptsächlich auf die Aufmarschgebiete der Roten Armee, eben in Polen, in Tschechien, in der Tschechoslowakei und so, in Bulgarien und so weiter, sollten die dort zerstört werden. Und auch nicht die DDR, das hatte dann die Bundesrepublik auch immer blockiert, bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie, Herr Simon, eben den ehemaligen Staatssekretär im Verteidigungsminister Willy Wimmer erwähnten, wo er diese von deutscher Seite diese Übung abbrach. Das war das erste Mal, auch weil ich an diesen Übungen immer teilnahm, das war das erste Mal, dieses Mal war das erste Mal, wo auch drei Nuklearwaffen auf ausgerechnet eben eine auch auf Dresden und auch zwei andere Bereiche, wo russische Truppen massiert waren, fallen sollten auf DDR-Gebiet. Ja? Also drei von diesen insgesamt über 150 Nuklearwaffen einsetzen, die in dieser zwei Wellen da geplant waren. Und das war praktisch die Strategie der Flexible Response. Und interessanterweise war nach dem Einsatz der Nuklearwaffen dann immer die Übung zu Ende. Kein Mensch hat sich dann gefragt, ja, und was passiert jetzt?
Sie haben vorhin geschildert, dass die NATO nicht bereit ist, einen großen Atomkrieg zu führen, beziehungsweise davon zusammenscheut, also zu Zeiten, als es noch die Sowjetunion gab. Die Sowjetunion ist ja 1991 auseinandergefallen und die NATO-Strategien haben in dieser Zeit sicherlich ihre Strategien auch angepasst an die aktuellen Kräfteverhältnisse. Und ein berühmter Vordenker der NATO, der USA, der hat ja in den 1990er Jahren, Brzezinski, ein Buch veröffentlicht, wo er die Aufteilung Russlands in unterschiedliche Teilrepubliken unter anderem vorschlug. Also die NATO scheint ja weiterhin daran interessiert zu sein, einen geopolitischen Konflikt oder man könnte fast sagen einen Krieg mit Russland zu schüren, aber unterhalb der Schwelle eines offenen Konflikts. Was sind die Methoden, die Kampfmittel in so einem Krieg heutzutage?
Ja, erst einmal so wie das bei Kindern auf dem Schulhof zugeht. Sich möglichst aufplustern, dick machen, rumschubsen und den anderen bedrohen und sagen, ich bin viel stärker als du. Und wenn du nicht machst, was ich dir sage, dann knallt's. Wenn dieser Bully dann der Rowdy dann selbst mal eins auf die Nase kriegt, dann hört diese ganze Geschichte auf. Und die Amerikaner haben mittlerweile, mussten sie lernen, sie haben zwar noch nicht militärisch eins auf die Nase gekriegt, aber sie mussten lernen, dass sie mit ihrer Strategie eigentlich sehr wenig erreichen. Sie konnten zwar zum Beispiel in Afghanistan alles platt machen, in Irak alles platt machen, in Libyen alles platt machen. In Syrien ist es dann schon auch das Plattmachen nicht mehr so ganz so gelungen, wie sie es gerne wollten. Aber worauf ich hinaus will, sie konnten politisch sich in all diesen Ländern nicht durchsetzen. Ja, sie konnten zerstören, aber die Sache nicht wieder aufbauen in dem Sinne, wie sie es gerne haben wollten. Und in Afghanistan sind sie schon seit 18 Jahren da dran. Und das ist eine Lehre. Die andere Lehre ist, dass sie heute gemerkt haben, dass sie auch militärisch nicht mehr wie früher, weil die Doktrin 2½ Wars, also 2½ Kriege gleichzeitig führen zu können. Einen in Europa, große Kriege, einen in Europa, einen in Asien und dann noch einen kleinen irgendwo in Lateinamerika oder Afrika oder vorzugsweise in den arabischen Ölländern. Ja. The Two and a Half Wars Strategie ist kannst du vergessen, die sind heute nicht mehr fähig, einen großen Krieg zu führen. Denn eine US-Kriegsuniversität und Think Tank nach dem anderen sind zum Schluss gekommen, dass sie einen Landkrieg gegen Russland in Osteuropa verlieren werden, beziehungsweise ihnen wird der A... aufgerissen. Ja? So authentisch zum Beispiel die Schlussfolgerung eines dieser Think Tanks. Und selbst wenn sie die Ukrainer und Polen als Kanonenfutter benutzen würden, die Motivation gegen dieser Soldaten, auf die kann man nicht zählen, dass die sich für die Amis verheizen lassen und dass sich die Deutschen für die Amis verheizen lassen, ich glaube, das ist heute weniger der Fall als je. Bin ich 100% sicher, da käme es zu massiver Befehlsverweigerung auf allen Gebieten. Und also von daher haben die Amerikaner erkannt, sie können einen Landkrieg nicht mehr gewinnen. Deshalb haben sie es versucht, halt eben durch die Ausweitung jetzt mit der INF-Geschichte, also mit der Kündigung von den nuklearen Mittelstreckenraketen, sich neue Optionen zu schaffen, um praktisch Erpressungsmaterial gegen Russland, neue Situationen zu schaffen. Nur hat ihnen da wieder der russische Präsident einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem er alle eventuellen Pläne der Amerikaner, nämlich über ihre nukleare Dominanz, die sie glaubten, wieder schaffen zu können und den anderen diktieren zu können, in denen er hier diese neuen Waffensysteme vorgestellt hat und wie Putin gesagt hat, ja, wir werden, falls es zu einem solchen US-Angriff kommt unter Einsatz von Nuklearwaffen, mit einem Erstschlag, nicht nur Erstschlag, sondern Enthauptungsschlag, dann werden wir als, mehr oder weniger wörtlich sagt er, dann werden wir als Märtyrer sterben, zuerst sterben, aber ihr werdet nicht mal die Zeit dazu haben, eure Sünden zu bedauern, dann seid ihr auch schon tot. Und diese neuen Waffen, die Putin hier vorgestellt hat und von denen ja offensichtlich einige schon funktionieren, haben also hier auch diesen amerikanischen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und eine ähnliche Situation sehen wir in Südostasien, speziell in Asien selbst, im südchinesischen Meer wollte ich sagen und auch im japanischen Meer. Hier haben die Chinesen Kapazitäten aufgebaut, militärische Kapazitäten, die es ihnen erlauben, wenn es zum Krieg käme, die amerikanische Flotte dort zu vernichten. Und wenn eine neue US-Flotte käme, die würde auch vernichtet werden. Diese Kapazitäten haben sie. Welche Möglichkeiten hätten die Amerikaner jetzt, da etwas gegen zu tun? Einen Landkrieg gegen China können sie ohnehin nicht gewinnen. Sie könnten also dann höchstens dazu greifen, wirklich Nuklearwaffen greifen, um China mit Nuklearwaffen. Aber Chinas Nuklearpotenzial ist groß genug, um entsprechend auch zurückzuschlagen auf amerikanisches Territorium. So, also das ist eigentlich auch keine gute Strategie für die Amerikaner, sodass, wenn man das bis zu Ende überlegt, die Forderung eines amtierenden chinesischen Admirals vor kurzem, doch zwei amerikanische Flugzeugträger, die sich ins südchinesische Meer wollten, warten, bis zwei dann da sind, und die gemeinsam zu versenken, und dann hätte man Ruhe mehr von den Amerikanern im eigenen Hinterhof, durchaus sollten die Amerikaner durchaus ernst nehmen, denn viel könnten sie nicht machen. Natürlich hätte das sehr, sehr weitreichende Folgen, auf Handel und die Chinesen sind ja mehr interessiert am Aufbau ihrer Wirtschaft. Die wollen ja keinen Krieg und wollen Handel treiben mit China. Aber für das Pentagon und die militärischen Strategen ist China die Hauptgefahr. Die neue Supermacht, die zwar noch nicht fähig ist, ihre Macht auf globaler Ebene zu projizieren, so wie die Amerikaner. Die Amerikaner sind nach wie vor die stärkste Militärmacht der Welt, ohne Zweifel. Nur können sie regional, diese Militärmacht setzt regional, wie ich eben Osteuropa, Russland und das Chinesische Meer, sind ihren Grenzen gesetzt. Da können sie sich nicht mehr durchsetzen. Dank neuer Technologien, die Chinesen und eben auch die Russen beherrschen, funktioniert auch nicht einmal mehr die Drohung mit einem Enthauptungsschlag. Von daher sind die Amerikaner auf dem Rückzug und das gefällt ihnen natürlich nicht. Und sie versuchen halt eben, was auch immer möglich ist, ihren Niedergang so weit wie möglich dahin zu ziehen. Der Einzige, der scheinbar da durchsieht, das ist nicht der Einzige, das Durchblick, das ist meiner Meinung nach Donald Trump, der diesen Niedergang durch einen Rückzug der amerikanischen Kräfte aus all diesen weit entlegenen Regionen nutzen will, um die Ressourcen, die dadurch frei werden, in Amerika zu nutzen, um Amerika wieder stark zu machen. Ja? Aber jetzt nicht stark im Sinne von der Welt zu diktieren. Und wenn man sich überlegt, was Trump alles getan hat, um den transatlantischen Graben noch tiefer zu machen, also Europa weiter von den imperialistischen Amerika zu entfernen, wünsche ich ihm alles Gute, damit er weiter so macht. Ja, viel Gesundheit.
Vielen Dank für das Gespräch. Auch den US-amerikanischen Wahlkampf können Sie natürlich bei uns auf RT Deutsch verfolgen.
Das war der RT Deutsch Podcast.